Du hörst Süß-Sauer, der China-Podcast. Diesmal geht's um Chinatowns. Wir erklären dir, wie sie entstanden sind, warum sie heute mehr wie eine Disneyland-Version von China aussehen. Wir sprechen auch darüber, weshalb es in Deutschland keine echte Chinatown gibt und wie Germantowns in China aussehen. All das und noch viel mehr erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst. De Guo Mayo Tang Ren Jie.
Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zum Süß-Sauer der China-Podcast. Hallo, ich bin Yang und mit mir am Mikrofon sitzt...
Hallo, hier ist Steffen.
So, Steffen, was hast du eben gerade gesagt? Ich habe zwar verstanden, sehr gut, klar ausgesprochen, aber für unsere Zuhörer...
Sehr schön, dass du mich mal wieder für mein Chinesisch lobst. Das passiert ja sehr selten.
Nur für die Show.
Nur für die Show, ja, okay. Kann ich auch mitleben. Ich habe gesagt, De Guo Mayo Tang Ren Jie heißt, Deutschland hat keine Chinatowns.
Das ist eine Aussage, die mich auch interessiert. Erstmal, ist das, stimmt das? Gibt es wirklich kein Chinatown in Deutschland? Und zweitens, warum? Ich denke, wir können das in diese Folge auflösen.
Ja, absolut. Wir arbeiten uns heute sozusagen ein bisschen durch die Geschichte von China im Ausland vor, so ab Mitte des 19. Jahrhunderts, und wollen daran mal so ein bisschen erzählen, wie sind Chinatowns eigentlich entstanden? Welche Funktion hatten sie? Warum sehen sie heute so aus, wie sie aussehen? Und warum behaupte ich so einfach, dass es in Deutschland keine Chinatowns gibt?
Ja, du behauptest viele Dinge. Heute sprechen wir nur über diese.
Genau. Ich habe ja eben gesagt, für Chinatown das Wort Tang Ren Jie. Heißt übersetzt Straße der Menschen der Tang-Zeit und steht so sinngemäß für China-Straßen, habe ich gesehen. Warum bezeichnet man das denn als Straße der Menschen der Tang-Zeit?
Diese Bezeichnung Tang Ren Jie, ich... Rate mal, das ist vielleicht Ursprung ist aus Japan. In Japan sind die Chinesen in der Tang-Dynastie schon nach Japan gereist und die haben auch in so einem Bezirk gewohnt und die Leute dort nennen das Da Tang-Jie. Also Tang ist diese Dynastie. Das ist wahrscheinlich der Ursprung, aber in der 19. Jahrhundert hat man erstmal so intensiv angefangen, das Wort Tang-Ren-Jie zu nutzen.
Danke für die Einordnung. Die ersten Chinatowns, so habe ich gelesen, sind auch im asiatischen Ausland erstmal entstanden und dann später in den USA und dann auch in Europa. Und da gehen wir heute so ein bisschen durch. Wenn du an Chinatown denkst, was verbindest du denn damit? Was findet man in einer typischen Chinatown?
Für mich am wichtigsten ist ein Tor mit so einem Schild. Irgendwas auf Chinesisch, ja. Vielleicht Chinatown, Tang Ren Jie, und dann so zwei Reihe, so zwei Sätze, nach links und rechts steht irgendwas.
Genau, so ein großes Tor, was verziert ist, habe ich gelernt, heißt Pai Lou, wird das auch genannt. Okay, also wenn man in eine Chinatown reingeht, egal ob in London, Mailand, New York, wo auch immer, dann hat man immer oft so ein Tor, wo man durchgehen kann. Was gehört dann neben dem Tor noch zu Chinatown für dich dazu?
Weiß ich nicht. Vielleicht riesige Löwen, diese Statue.
Ah, ja, kennt man. Wo manchmal auch so das Maul offen ist und so eine Kugel im Maul ist.
Genau, oder so unter ein Pfote ist ein Kugel.
Ja.
Ich erwarte immer chinesisch aussehende Gebäude, aber das ist nach meiner Recherche nicht immer der Fall.
Genau, also diese geschwungenen Dächer, die so ein bisschen aussehen wie eine Pagode, sowas assoziiert man oft mit Chinatowns, sieht man dort. Restaurants natürlich gehören dazu.
Und so chinesische Souvenirs.
Ja, so Ramschläden, also auch neben dem traditionellen Handwerk oder chinesischer Kunst, die man da findet, halt auch so Ramschläden, wo vielleicht man eher als Touristin oder Tourist mal reingeht.
Genau, also Fake-Antik-Sachen.
Ja, sowas. Und ein Tempel ist ab und an auch zu finden.
Na, wenn diese Chinatown groß ist.
Genau. Vielleicht habt ja ihr, die uns zuhören, noch andere Assoziationen, aber das ist so für uns ein Chinatown, wie man es so in verschiedenen Städten auch sieht, aber nicht in Deutschland. Das erklären wir im Verlauf der Podcast-Folge noch. Lass uns doch mal einsteigen in die Entstehung von Chinatowns. Und da blicken wir mal nach Amerika, in die USA. Und zwar in San Francisco steht das älteste Chinatown.
In außerhalb Asien.
Außerhalb Asiens, genau. Und man findet so um die, habe ich gelesen, 50 Chinatowns in den USA. Also über die letzten Jahrhunderte ist da viel entstanden. Wir blicken jetzt nicht so spezifisch auf Chinatowns in Asien, aber wir blicken nachher nochmal auf Chinatowns in China, denn da gibt es auch ein paar. Jetzt geht es aber um die USA. Mitte der 1840er Jahre ist in China ziemlich viel passiert, nämlich Großbritannien hat gewonnen im ersten Opiumkrieg.
Oh, große Schamwunde-Geschichte. Also ein der größten. Ich denke, größte ist ja gegen Japan verloren.
Genau, also das ist so die Niederlage gegen Großbritannien. Dann gab es wohl in den 1840er Jahren eine Reihe von Naturkatastrophen, die zu Hungersnöten geführt haben und auch zu Bauernaufständen und Protesten. Und in diese Zeit kam die Nachricht, dass man im Westen der USA Gold finden kann. Also Goldgräberstimmung gab es dann auch in China. Und einige tausend Chinesen, vor allen Dingen Männer, haben sich dann aufgemacht zum Gum San, zum Goldenen Berg. Das war so wohl auch ein Synonym für Amerika im Chinesischen.
San Francisco auf Chinesisch heißt heutzutage noch Alte Goldene Berg. Wahrscheinlich hat was damit zu tun. Also Jiu Jinshan ist der Name von San Francisco. Ja.
Genau, also es gab Goldgräberstimmung und man hat dann rübergemacht an die Westküste. Und natürlich die Neuankömmlinge haben sich irgendwo geballt dann auch. Und es war dann auch ein Anlaufpunkt für alle Neuchinesen, die dann an die Westküste gekommen sind. Das hatte natürlich viele Vorteile, denn man hat dieselbe Sprache gesprochen und da gab es auch Menschen, die Englisch gesprochen haben. Macht natürlich den Einstieg deutlich leichter. Man hatte auch kulturelle Anknüpfungspunkte. Da waren Menschen wie ich und mit denen konnte ich in Kontakt treten. Es gab dann auch das Essen. Und natürlich waren auch wirtschaftliche Vorteile damit verbunden, weil irgendjemand kannte ja jemanden, der dann Jobs in den Minen vermittelt hat. Und so ist man dann da auch an die Tätigkeit gekommen. In der Anfangszeit war es wohl vor allen Dingen Minenarbeit, was Chinesen übernommen haben.
Ich denke, das war vielleicht nicht nur hilfreich, sondern notwendig, weil bis heutzutage gibt es immer noch Leute, also Chinesen im Ausland, die dort seit Jahrzehnten leben, aber nicht die Sprache sprechen. Die haben gearbeitet und Geld, vielleicht haben die auch nach Hause geschickt und dann haben die lebenslang in Amerika gearbeitet, ohne Englisch sprechen zu können. Deswegen, ohne bekannte Chinesen können die nicht zum Beispiel zum Arzt oder zu Amt gehen.
Genau, man hatte auch medizinische Versorgung dort in der Chinatown, also viele Vorteile und wie du sagst, dadurch hat sich sicherlich auch eine Parallelgesellschaft geöffnet, einfach weil man da in seiner Blase sein konnte. Ich spreche vor allen Dingen von Chinesen, die dort gelebt haben, weil auf 20 Männern kam eine Chinesin. Also die Quote war ziemlich niedrig für Frauen, die dort gelebt haben im 19. Jahrhundert.
Also 20 Chinesen, eine chinesische Frau.
Genau. Okay. Und dann so ab 1869 gab es dann die große Wirtschaftskrise in den USA und 20.000 Chinesen verloren dann ihren Job im Bergbau. Also traditionelle Einnahmequelle bis dahin und mussten jetzt was anderes machen. Und natürlich war da auch wieder Chinatown eine gute Anlaufstelle, um zu schauen, was kann ich denn da machen. Hinzu kam in dieser Zeit auch, dass es schon erste anti-chinesischen Rassismus gab in dieser Zeit, was natürlich es nochmal schwerer gemacht hat, dann Fuß zu fassen und natürlich es noch mehr befördert hat, dass man in Chinatown dann unter sich bleibt.
Diese Wirtschaftskrise, ich habe gar nicht daran gedacht, aber zum Beispiel, wenn die Leute ihre Jobs verloren haben, könnte auch sein, dass ihr Aufenthalt nicht mehr erlaubt war. Dann im Chinatown konnten die trotzdem dann schwarzen Jobs finden, ohne eine Identität haben zu müssen. Ne? Und dann irgendwann kam ab und zu eine Freilassung, dass die illegale Immigranten so wieder eingebürgert werden können oder sowas.
Okay, springen wir nochmal zurück. Ende der 1860er Jahre, große Wirtschaftskrise. Die Jobs in den Minen fielen weg, hinzu kam halt ja repressive Gesetze, Rassendiskriminierung gegenüber Chinesinnen und Chinesen, also Rassendiskriminierung, so wurde es damals genannt, und Diskriminierung halt gegenüber Chinesen und auch ziemlich harte Gesetze, die dann im Laufe der folgenden Jahrzehnte dann auch noch folgten. Und Chinatown in San Francisco war so eine Burg, in die man flüchten konnte, weil man da unter sich war. Und nun ging es darum, neue Jobs zu finden. Und rate doch mal, in welchen Bereichen Chinesen, ich spreche wieder von den männlichen Formen, weil damals mehr Chinesen da waren als Chinesinnen, welche Jobs die dann angenommen haben, beziehungsweise in welchen Branchen sie reingegangen sind.
Ich kann mir vorstellen, Wäscherei, also Kleidung zu waschen. Und ich denke, chinesische Restaurants war vielleicht am Anfang eher mehr für Chinesen selbst, damit die Lebensmittel bekommen konnte. Aber irgendwann, ich kann mir auch vorstellen, in Gastronomien, also in Restaurants, in Wäscherei, vielleicht auch so Kleidung machen und dann so anstrengende Jobs wie Fischer, also Fisch fangen oder so mit irgendwas Schiff transportieren.
Absolut richtig. Fischerei, Krabbenfischerei auch viel. Wir werden auch gleich hören, nach Europa sind viele Seefahrer gekommen. Die waren auch viel in der Schifffahrt unterwegs. Lederwarenherstellung ist ja auch intensiver Beruf, war auch eine Tätigkeit dort in San Francisco. Und auch sowas wie häusliche Dienstleistung bei Weißen. Und auch viele Chinesen hatten wohl Erfahrung als Landarbeiter beziehungsweise aus dem Agrarbereich und konnten so dann auch an der Westküste bessere Reissorten anbauen, Orangen, Äpfel, Kirschen und so weiter, konnten die dann besser anbauen. Und das waren so die Arbeitsbereiche, in denen dann viele Chinesen reingegangen sind.
Also ich habe in London mal so eine Ausstellung gesehen über die erste Generation chinesischer Migranten in England. Und das hat wohl auch so angefangen. Die haben als Seefahrer und so gearbeitet. Ohne diese Ausstellung zu sehen, habe ich nicht gedacht, dass man erstmal als Seefahrer gearbeitet hat.
Genau, das hören wir auch gleich, wenn wir über Europa noch sprechen, dass vor allen Dingen in den Hafenstädten in Europa sich die ersten Chinatowns gegründet haben. London, Amsterdam, auch Hamburg. Sprechen wir gleich noch drüber.
Ja, also wenn man über Seeweg angekommen
genau,
ist.
Genau, der Klassiker eigentlich. Ne? Wie kommen die Leute irgendwo hin über Handelsrouten oder Seewege? Genau, in Chinatown in San Francisco wurde es dann so am Ende des 19. Jahrhunderts ziemlich voll. Es gab wohl 12 Häuserblocks in Chinatown, die wirklich sehr dicht mit Holz- und Backsteingebäuden bebaut wurden. Und wir hören auch gleich noch, das war nicht die Architektur von Chinatown, die man heute so kennt, sondern das waren, wenn man sich so auch New York in der Zeit vorstellt oder ein bisschen später spricht man in Berlin immer von Mietskasernen, sehr eng bebaute Häuser. So soll das wohl damals gewesen sein, mit vielen Geschäften, Tempeln schon, Unterkünften für die Mehrheit der Junggesellen dort. Es gab wohl auch Opiumhöhlen und Spielhallen und insgesamt lebten dort 22.000 Menschen. Und die Atmosphäre dort in diesem frühen Chinatown war wohl sehr geschäftig, sehr laut, bunte Laternen, Kalligrafie auf den Schildern, wallende Kostüme, habe ich gelesen, soll getragen worden sein und der Klang der kantonesischen Dialekte. Die hat man wohl auch dort auf der Straße gehört. Dann kommen wir zu einem Kapitel Rassismus. Es wurde dann so Ende des 19. Jahrhunderts, ab 1870, ziemlich hart gegen Chinesen vorgegangen. Es wurde von der gelben Gefahr gesprochen.
Ah, es gab diese Fu Manchu, ne? diese Comicfigur. Wir nennen das Fu Manchu. Das ist so eine böse Figur, die ziemlich evil ist. Ich glaube, das hat was mit gelber Gefahr zu tun, dass man so eine Figur ausgedacht hat, die ziemlich böse ist.
Auch sehr stereotyp wahrscheinlich aussieht und sich verhält.
Genau.
Dazu weiß ich jetzt nichts. Aber es war schon so, dass es einen sehr offenen Rassismus gab, der auch gesetzlich legitimiert war. Es gab ab 1870 auf lokaler und nationaler Ebene rund 30 speziell antichinesische Gesetze. dass sie aus Berufen ausgeschlossen wurden, kein Eigentum besitzen durften und auch an gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen wurden, also schon ziemlich heftig. Und 1882 gab es den Chinese Exclusion Act und der hat besagt, keine Einwanderung aus China stattfinden darf. Und damit war in der amerikanischen Geschichte China das einzige Volk, das wirklich gesetzlich die Einwanderung nach in die USA verboten wurde. Und das löste sich dann letztendlich erst mit dem Zweiten Weltkrieg auf, als dann auch Chinesen bzw. Chinesen in zweiter Generation Seite an Seite mit US-Amerikanern gekämpft haben gegen Deutschland. Und dann gesagt wurde, okay, wir haben dieselbe Uniform getragen, jetzt kriegen auch alle dieselben Rechte. Also das war schon sehr offener Rassismus dann dort.
Und auch was ich gelesen habe, warum dieser so große Hass gegen Chinesen, das war so, ne, Chinesen haben dort die erste Eisenbahn in Amerika gebaut und weil die so fleißig gearbeitet haben, diese Eisenbahn wurde 7 Jahre früher als geplant fertiggestellt. Und aber die Chinesen, die sind zu fleißig, die brauchen keine Pause, die brauchen keine Ferien, die brauchen ganz wenig Geld und die lokalen Leute haben gesagt, die sind ja machine-like, die sind so wie Maschine, die sind billig, die machen keine Pause, die wollten nicht so arbeiten und die wollten nicht solche Konkurrenz in ihrem Umfeld haben. Deswegen, das war sehr viel Feindlichkeit entstanden. Und auch im Vergleich zu heutzutage, also Foxconn, die wollten in Amerika diese Fabrik bauen und die haben auch diese Fabrik, aber die können nicht wirklich diese Effizienz schaffen, was die vorher gedacht haben. Und das liegt auch daran, weil die Arbeitsweise von Amerikanern falsch geschätzt haben. Weil in Foxconn Taiwan, die machen sehr, sehr viele Überstunden. Die haben auch versucht, diese Arbeitskultur in Amerika reinzubringen und das ist denen nicht gelungen. Und dann wollten die auch mehr taiwanesische Arbeiter in Amerika reinbringen, die in der Fabrik arbeiten und das will die Union von Amerika nicht, ne? Weil die wollen diese Fabrik haben, um mehr Arbeitsplätze für die lokalen Leute zu schaffen. Deswegen, das war so ein bisschen Problem für Foxconn.
Ja, man hört da, Geschichte wiederholt sich, ne? Das, was vor 100, 150 Jahren passiert ist, hört man irgendwie heute auch wieder so raus. Mit verschiedenen Menschen, die migrieren halt. Schade, dass sich das nicht geändert hat. Also wir hören das auch gleich nochmal in Deutschland. Da war der Rassismus noch krasser. Wir blicken jetzt mal auf was Positives, was dann geschehen ist. Aber auch durch eine Katastrophe, denn das Chinatown, was wir heute kennen und das Leben der Chinesinnen und Chinesen in San Francisco, hat sich mit einer weiteren Katastrophe komplett geändert. Nämlich am 18. April 1906 gab es das große Erdbeben in San Francisco, ich glaube Stärke 7. Und das führte vor allen Dingen zu vielen Bränden. Und dort wurde auch komplett Chinatown abgebrannt und weitestgehend zerstört. Und daraus ergeben sich zwei positive Sachen. Das eine ist, dass gleichzeitig auch viele Dokumente und auch Einwanderungsunterlagen der Stadt San Francisco vernichtet wurden, was dazu führte, dass sich eine neue Chance für die Chinesinnen und Chinesen aufgemacht hat. Sie haben nämlich dann nach dem Erdbeben einfacher die Staatsangehörigkeit beantragt, auch für Verwandte in China, die danach gekommen sind. Und dadurch wurde dann Chinatown in San Francisco weiblicher. Und es gab dann in der Folge auch deutlich mehr Kinder dort. Also es ist weiter gewachsen und San Francisco ist neben New York heute das größte Chinatown mit ungefähr 100.000 Einwohnern. Aus diesem Erdbeben und dem Großbrand ist noch ein zweiter Vorteil entstanden, nämlich man konnte die Stadt wieder neu aufbauen und wenige Tage nach dem Erdbeben hat man in San Francisco auch schon mit den Planungen begonnen. Man wollte aber, dass in Chinatown an den Stadtrand verlegt wird und damit auch die 20.000 Bewohner von Chinatown. Aber es gab damals den Geschäftsmann Luk Tin Ely. Und der wollte Chinatown wieder neu aufbauen, und zwar an der Stelle, wo es auch vorher stand, nämlich sehr zentral.
Also die Stadt San Francisco wollte Chinatown außerhalb der Stadt.
Genau. Da spiegelt sich so ein bisschen der Rassismus auch wieder. Es wurde nicht, ich glaube, man wollte den Finanzdistrikt weiter ausbauen und dann will man sozusagen nicht dieses Chinatown daneben haben oder so zentral. Wo man sich heute ja sehr drüber freut, wenn Chinatown zentral ist, weil das ist ja ein Touristenmagnet. Genau, und dieser Geschäftsmann Luk Tin Ely hat dann Geld aus Hongkong gekriegt, um das wieder aufzubauen und hat gesagt, er will das Chinatown für Touristen attraktiver machen. Und es wurde daher asiatischer gebaut, als asiatische Städte wahrscheinlich sind. Und er hat sich dafür weiße Architekten engagiert, um eine, ich sag mal, Fantasievorstellung von China zu bauen als Chinatown. Und so sind dann auch beispielsweise diese Pagodendächer, die man heute in Chinatown sieht, entstanden. Und das fand ich ganz interessant, weil das für mich so ein bisschen so einen Disneyland-Charakter auf einmal gekriegt hat. Also als in den Mitte der 8 des 19. Jahrhunderts die Chinesen nach San Francisco gekommen sind, haben sich ja erstmal einen Ort gesucht, wo sie Wohnungen kriegen, wo sie Geschäfte kriegen und sich dann so in verschiedenen Häuserblocks organisiert und dort angesiedelt. Und jetzt hat man gesagt, wir wollen das komplett neu aufbauen, aber mit einer anderen Ausrichtung, nämlich auch Touristen mit anziehen. Da steckt ja auch wieder Geld drinne. Und macht das Ganze vielleicht auch attraktiver dann für die Stadt und hat dann gesagt, wir machen da mal eine Fantasievorstellung eines Chinas, so ein bisschen wie wenn man im Ausland an Deutschland denkt, denkt man ja immer an Oktoberfest, aber hier rennt ja kaum jemand außer die 2 oder 3 Wochen im Oktober mit Lederhosen rum und so ähnlich war es dann auch mit dem Chinatown und dass man sich speziell weiße Architekten engagiert, damit man dieses Klischee noch klischeehafter macht, fand ich sehr erhellend und erklärt wahrscheinlich auch, warum Chinatowns heute so aussehen an manchen Stellen der Welt, wie sie aussehen.
Als Chinesin im Ausland, ich kann mir auch vorstellen, wenn du ewig in einem fremden Land lebst, du möchtest so eine intensiv chinesisch aussehende Chinatown haben als ein kleines Ritual für dich, nämlich das ist meine Ecke.
Genau, genau. Und das Konzept ist aufgegangen, dass man das mehr an Touristen und Touristinnen ausgerichtet hat, denn heute besuchen knapp 2 Millionen Menschen jedes Jahr das Chinatown in San Francisco und ist damit zu einem Magneten geworden. Lass uns jetzt mal nach Europa schauen. Ich hatte ja eingangs die These aufgestellt, in Europa, in Deutschland gibt es kein Chinatown.
Mir ist eben eingefallen, warum in Deutschland so kein richtiger Chinatown gab oder gibt, weil Deutschland nicht so eine große Kolonieland war. Also na, zum Beispiel Amerika gab es diese Golddings und England, Frankreich, Niederlande, die haben alle China angegriffen. Also Deutschland war auch dabei bei diesen 8 Ländern, aber die anderen Länder, die haben eher mehr Kolonie gehabt. Und wenn man Kolonie in Asien hat oder in China, hat man auch so eine Verbindung zwischen 2 Ländern geschafft.
Genau, also Kolonien war auch ein wichtiger Teil, um halt Verbindungen zu schaffen. Aber es gab mal ein Chinatown beziehungsweise ein Chinesenviertel in Hamburg, wieder in der Hafenstadt. Die Chinesen sind dann an Bord von den Schiffen nach Hamburg gekommen, dem Tor zur Welt, das auch so im 19. Jahrhundert, man kann das nicht genau datieren. Es war aber bei Weitem nicht so groß wie in anderen Ecken der Welt, sondern es war wirklich eigentlich ein Straßenzug, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und das war in der Schmuckstraße auf St. Pauli. Und dort siedelten sich dann die Chinesen auch wieder überwiegend Männer an und die kamen vor allen Dingen als Seeleute und auch als Heizer auf Handelsschiffen und blieben dann als Wäscher, als Köche, als Kellner oder Restaurantbetreiber in Hamburg. Also ähnliche Parallele, wie wir das gerade aus San Francisco gehört haben. Und bis in die 1920er Jahre nimmt die Zahl auch weiter an und es waren dann irgendwann 2000 Menschen, die dort gelebt haben. Also bei Weitem nicht so groß wie in San Francisco, wie wir eben gehört haben. Und in einem NDR-Beitrag ein Zitat gefunden, den verlinke ich auch in den Shownotes, auch noch ein paar andere Artikel, wenn ihr da nochmal weiterlesen wollt. Und das ist vom Lokaldichter Ludwig Jürgens. Der hat 1930 Folgendes geschrieben und ich zitiere jetzt. Haus bei Haus in der Schmuckstraße ist von der gelben Rasse bewohnt. Jedes Kellerloch hat neben oder über dem Eingang seine seltsamen Schriftzeichen. Die Fenster sind dicht verhängt und schmale Lichtschlitze huschen Schatten. Kein Laut dringt nach außen. Alles trägt den Schleier eines großen Geheimnisses.
Wie heißt der Typ? Der geht jetzt auf meine Liste.
Ludwig Jürgens, der lebt nicht mehr, aber schreib ihn gern auf deine schwarze Liste. Sag nochmal, wie geht's dir denn, wenn du dieses Zitat hörst? Das ist natürlich von 1930. Da war schon Ausländerfeindlichkeit, hat schon ein bisschen zugenommen.
Also es ist für mich so komisch, so diese Beschreibung gelber Raster zu hören. Ist natürlich auch von einer anderen Zeit, aber komische Schleife.
Schleier eines großen Geheimnisses.
Genau, Schleier, große Geheimnis. Das klingt schon sehr skeptisch. Ne? Also ich kann das verstehen, weil ich finde, wenn man was Neues sieht, was anders aussieht, ist man ja skeptisch. Aber ist einfach nicht schön, in der Zeit zu leben. Deswegen freue ich mich, in der Zeit zu leben. Obwohl, das geht gerade auch ein bisschen in andere Richtung, aber zurzeit kann ich nur sagen, ich habe bisher gutes Glück gehabt.
Das ist sehr schön zu hören und wir hoffen nicht, dass die Zeit sich zurückdreht, obwohl das so ein bisschen aussieht. Springen wir nochmal zurück, 1925 in Hamburg, da erwirkt die Hamburger Polizei auch noch eine Verschärfung des Hafengesetzes, also sozusagen den Weg, den Chinesen dort wählen. Und zudem versucht die Polizei dort Massenausweisungen von chinesischen Einwanderern hinzukriegen und weil sie einfach Angst haben, dass der Rauschgifthandel mit Opium vor allen Dingen und auch sonstige illegale Machenschaften der Einwanderer steigen könnten. So ist das in diesem Artikel, den ich auch verlinke, beschrieben. Und ich habe nochmal ein Zitat mit von Ludwig Jürgens, auch aus demselben Jahr 1930. Und da beschreibt er, St. Paulis China hat noch keinem Gast ein Leid angetan. Ruhe, Friede und ein ewiges Lächeln ist sein Gesicht. Ob es aber auch seine Wahrheit ist, kann niemand sagen. Ob sie wirklich dem Opium frönen oder der zweiten großen Nationalleidenschaft, dem Glücksspiel nachgehen, keiner vermag es zu sagen. Auch hier schwingt wieder sehr viel Stereotype mit und auch Rassismus einfach. So, und dann kommt der Hauptgrund, warum es in Hamburg dann auch diese Chinesenstraße heute so nicht mehr gibt, nämlich die NS-Herrschaft. Und die Hamburger Reedereien haben dann 600 chinesische Heizer entlassen mit einem Mal. Und es wurde auch 1938 eine Zentralstelle für Chinesen im Reichskriminalpolizeiamt geschaffen. Und Hamburg und Bremen wurden angewiesen, verstärkt gegen Einwanderer aus China vorzugehen. Und hier wird zitiert, besonders scharf vorzugehen. Genau, und in der Folge gab es dann immer mehr Razzien gegen Chinesen in Hamburg. Und am 13. Mai 1944 hörte dann das Hamburger Chinatown auf zu existieren. Nämlich 200 Beamte von Polizei und Gestapo verhafteten bei der sogenannten China-Aktion die verbleibenden 129 Bewohner, alles Männer. Der offizielle Vorwurf lautete Feindbegünstigung, also sie sollen Leute ins Ausland geschafft haben, die dann auf britischen Handelsschiffen gearbeitet haben und verhaftet. Die Verhafteten wurden auch misshandelt, das soll wohl auch sehr schlimm zugegangen sein, steht in diesem Artikel und auch in dem TV-Beitrag, der da verlinkt ist. Sie wurden wohl zum Teil auch zu Zwangsarbeit verpflichtet und auch gefoltert und mindestens 17 von diesen 129 Chinesen überlebten das Ganze nicht. Es gab dann im Nachgang noch lange die Hongkong-Bar, die von einem Überlebenden betrieben wurde und auch von seiner Tochter. Die Tochter ist vor ein paar Jahren gestorben und laut Google Maps gibt es auch die Hongkong-Bar nicht mehr in Hamburg. Also es gibt auch meines Wissens nach kein Überbleibsel mehr von dem Chinesenviertel in Hamburg. Es gibt aber eine Gedenktafel, die dort noch steht und auf diese sogenannte Chinesenaktion hinweist. Und was auch noch gesagt sein soll, ist, dass diese Chinesenaktion von der Bundesrepublik als gewöhnlicher polizeilicher Vorgang behandelt wird und nicht als rassistisch motivierter Vorgang. Und deswegen gab es auch für die Hinterbliebenen und für die Überlebenden keine Entschädigung bisher.
Also krasse Geschichte, auch traurige Geschichte, aber ne, ist auch nicht die einzige Geschichte. Du hast erzählt von Amerika, Chinese Exclusion Act und von Deutschland. Und ich kenne auch zum Beispiel in Indonesien gab es auch krasse Gesetz gegen Chinesen. Und in Frankreich oder Großbritannien wurde auch für eine Zeit viele chinesische Wanderarbeit reingeholt als Ersatz vom schwarzen Sklaven. Das ist ja nicht schön. Und wir, die Leute, die in einer Zeit Globalisierung leben oder die diese Zeit erlebt haben, das ist für uns unglaubliche Geschichte.
Absolut. Ja, schreckliche Kapitel der Geschichte. Die schließen wir jetzt einmal und gucken nochmal positiv nach vorne und nochmal auf andere Bereiche. Es gibt nämlich, finde ich, in Deutschland doch nicht ein Chinatown, aber ein Asiantown. Und zwar in Düsseldorf. Wenn man da aus dem Bahnhof kommt und Richtung Innenstadt geht, dann habe ich immer das Gefühl, das ist wirklich eine internationale, asiatisch geprägte Metropole, will ich nicht sagen, Straßenzüge. Da gibt es eine große japanische Community, auch eine koreanische Community in Düsseldorf. Und das sieht man in dieser Stadt. Es gibt viele Restaurants, Supermärkte, auch natürlich chinesische Restaurants und auch KTV, wo man Karaoke singen kann, wenn man das möchte. Also so ein bisschen den Flair eines Chinatowns hat man, finde ich, in Düsseldorf am meisten in Deutschland.
Ja, na, wir sind häufig in Düsseldorf und das ist für mich immer so ein schöner Tag, wenn wir nach Düsseldorf reisen, weil man hat einfach sehr viel von Asien, also japanisch, chinesisch, koreanisch. Für mich als Asiate, da fühle ich mich immer ganz wohl, also nicht ganz wohl, weil das ist in der Nähe vom Bahnhof. Schön ist das nicht, wenn man mehr in Richtung Bahnhof geht.
Ja, wie an jedem deutschen Bahnhof eigentlich quasi, ja.
Genau, und ich denke, in alle großen Städten hat man einfach viel von chinesischen Geschäften und Läden. Da hat man ein bisschen mehr Glück. Und auch was ganz Interessantes, was ich nicht wusste, in Italien gibt es eine Stadt Prato, da gibt es so 180.000 Einwohner dort und dort gibt es fast ein Viertel, 30% Chinesen.
Ah, spannend.
Ja, das ist sozusagen so eine kleine chinesische Stadt, weil das war Bekleidungszentrum Italiens.
Ja, ja.
Und die Leute, ne, die haben dort gearbeitet in dieser Branche. Und das war lange sehr dominant. Und das hat zweite meisten chinesische Immigranten Italiens, nur weniger als Mailand. Und auch so interessante Geschichte von Corona-Zeit, weil dort so sehr viele Chinesen gibt. Und du kannst dich auch erinnern, als in Deutschland man noch kaum von Corona kannte, ich war schon ein bisschen skeptisch, Corona gibt's schon in Deutschland? Bestimmt schon. Und das war in Italien auch so. Und die Chinesen in Prato, die haben früher reagiert als die Regierung, nämlich die Leute, die haben so eine Community dort, die haben ihre eigene Quarantänezeit eingeführt. Also in 2020, bevor Italien so eine Politik eingeführt hat, hat die Chinesen in Prato dort schon diese 14-Tage Quarantänepolitik und man muss sich registrieren, wo wohne ich, wann bin ich ausgereist, wann bin ich wieder zurückgekommen.
Da merkt man wieder diesen Community-Effekt von Chinatowns.
Genau, man hat auch gegenseitig geholfen oder in der Zeit vielleicht gegenseitig ein bisschen kontrolliert, dass man Disziplin hat und sowas.
Sehr spannend, was auch in solchen Krisenzeiten dann so eine Community bewirken kann. Wir haben ja gerade über verschiedene Chinatowns gesprochen und ich fasse das nochmal kurz zusammen, wie die Rolle sich verändert hat. Also zuerst war es ein erster Anlaufpunkt für Migranten. Dort hat man Landsleute getroffen, die einem geholfen haben, Fuß zu fassen in dem Land. Dann war es auch eine soziale Unterstützung, auch vielleicht eine rechtliche Unterstützung. Man hat die erste Unterkunft gefunden und man hat dort auch einheimisches Essen gefunden und auch vielleicht einheimische Medizin und natürlich auch ein wirtschaftlicher Faktor, weil man dort Jobs hatte und ein Netzwerk sich aufbauen konnte, um Jobs zu kriegen. Und so ein bisschen nach dem Krieg habe ich dann wahrgenommen, weil auch Gesetze sich verändert haben, Rassismus abgebaut wurden, gab es dann mehr Einwanderung. Auch über die Chinatowns und städtebaulich haben sich dann Chinatowns auch verändert, weil man sie zum Teil auch neu aufbauen konnte. Und sie wurden dann mehr zu einem Touristenmagneten. Das haben wir ja gerade besprochen, merkt man ja an verschiedenen Städten. Und das Thema Tourismusmagnet führt mich zu chinesischen Chinatowns. Weil ich habe in meiner Beobachtung festgestellt, als wir zum Beispiel in Chengdu waren oder in Xi'an, dort gab es auch Chinatowns in China, die, finde ich, doch sehr auf Tourismus ausgelegt waren, weil sie auch so ein bisschen eine Fantasievorstellung waren, architektonisch, wie man sich China vorstellt und es chinesischer war als China wahrscheinlich. In Chengdu war das wie so eine ja, Einkaufsstraße oder mehrere Einkaufsstraßen, die historisch aussahen, aber neu gebaut waren, also ein bisschen auf Altstadt gemacht, aber neu gebaut waren. Und da waren vor allen Dingen Shops und Restaurants drin und auch eine kleine Bühne aufgebaut.
Genau, aber erstens, wir nennen das in China nicht Chinatown, nicht Tangrenjie oder Zhongguocheng, sondern wir nennen das Guzhen, also Ancient Town. Das ist auch tatsächlich in China ein bisschen so Touristenmagneten, weil viele Städte bauen ihr eigene Ancient Town. Und laut der Zahl, was ich habe, in China gibt es ca. 3000 solcher Ancient Towns. Und ich habe auch eine Aussage gelesen, das heißt so, in China fast jede Touristenstadt hat eine Straße voll mit Leute, alle sind Touristen und man nennt das alte Straße oder Altstadt. Und dort verkauft dieselbe Souvenirs, alles aus EU, und dort verkauft man Stinktofu, Klamari-Spieße und Bubble Tea. Und diese Straße heißt in Peking Nanluoguxiang, in Shanghai Tianzifang, in Hangzhou Hefangjie, in Huangshan Tunxilaojie, in Nanjing Fuzimiao, in Yangzhou Dongguanjie. Diese Liste geht weiter. Im Jahr 2021 gibt es in China im Internet eine Liste, heißt Zhongguo-Tese-Xiao-Zhen-Siwang-Mingdan. Das bedeutet die Dying Liste von chinesischen Ancient Towns, weil die wurden fast alle neu gebaut. Nichts davon ist wirklich historische Städte und alle ist hochkapitalisiert, von Firmen investiert und sehen alle fast gleich aus. Wenn du in einem kleinen Ancient Town warst, brauchst du nicht nach anderen. Ist ein interessantes Geschäftsmodell.
Ja, also dasselbe Konzept mehrfach ausgerollt, und dann habe ich mich ja doch nicht geirrt, sondern dann stimmte ja so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass das in Anführungsstrichen eine Altstadt ist, aber doch sehr auf Touristen ausgelegt.
Genau, viele Prinzip war damals Einwohner raus und dann habe ich hier einen Bezirk als Ancient Town und baue ich hier neu und nur für Touristen. Und zum Beispiel, es gibt auch so eine sehr bekannte Witz im Geschäft Ancient Town. Das ist auch in Chengdu, wo wir waren. Ich glaube, wir waren dort aber nicht. Das heißt Longtan-Shui-Xiang-Gu-Zhen. Und die haben sich bezeichnet Chengdu-Zhou-Zhuang. Zhou-Zhuang ist die absolute erste Ancient Town Chinas. Ja. Das wurde im Jahr 1989 eröffnet, war sehr, sehr erfolgreich. Und die haben sich bezeichnet Chengdu-Zhou-Zhuang oder Chengdu Qingming Shanghetu, diese Malerei, was du im Museum gesehen hast.
Die Rolle.
Genau.
Ja.
Und die haben 2 Milliarden investiert und soll Sternhotel, Shopping, Essen, Entertainment, Touristen zusammen kombiniert sein. Und in die ersten 3 Tage haben die schon 130.000 Besuch. Und nach 4 Jahren Betrieb, das ist jetzt eine leere Stadt und fast alle Läden sind geschlossen. Total absurde Geschichte. Ich kenne auch so eine andere Ancient Town in Zhangjiajie. Das ist auch sehr bekannte Reisestadt. Sie wollen noch ein Ancient Town haben, um Tourismus zu fördern. Aber man bezeichnet diese Ancient Town als der absolute Dreck in Tourismus Zhangjiajie.
Das ist ja ein hartes Urteil.
Genau, das heißt Da Yong Gucheng, also Alarm, bitte nicht dahin. Und im Jahr 2022 hat diese Ancient Town 4 Millionen Einkommen und ein Verlust von 150 Millionen. Und von diesen 4 Millionen Einkommen sind 50% Parkgebühr.
Okay.
Das ist ein großer Witz.
Ja.
Also, aber ist auch ein,
funktioniert,
ja. Genau, auch ein Alarm für dieses Geschäftsmodell. Man kann nicht denken, oh, ich baue ein Ancient Town und es ist eine alte Stadt. Aber das funktioniert nicht immer so, wenn du einfach so ein dünnes Konzept hast.
Ja, wir haben ja auch schon mal über Malls gesprochen in China, die ja auch sehr wachsen einfach und da ja auch immer viel los ist und dann aber die nächste Mall kommt und die Leute dann zur nächsten Mall wieder gehen. So ähnlich klingt das ja hier auch. Obwohl ich muss sagen, in Chengdu und auch in Xi'an hatte ich diese Old Towns in sehr guter Erinnerung. Also da hat man auch viel gut gegessen einfach.
Genau, zum Beispiel dieser muslimische Bezirk, das war wirklich Xi'an. Historisch geblieben. Ja. Nicht wie die neu gebaute Ancient Towns mit Aircode. Man sagt, man kann mit dieser Ancient Towns Candy Crush machen, weil alle sehen gleich aus.
Ja, das stimmt. Genau, in Xi'an ist es ja so, da hat ja die Seidenstraße begonnen und geendet und deswegen ist es noch, hat das sehr arabische Einflüsse auch noch, diese Altstadt. Merkt man im Essen, also auch sehr zu empfehlen, falls ihr mal in Xi'an seid. Mein Tipp, eher dorthin gehen als zur Terrakotta-Armee, weil die fand ich nicht so spannend. Haben wir ja in einer anderen Folge auch schon mal besprochen, können wir ja auch nochmal verlinken. Dann beenden wir jetzt die Chinatowns und gehen nochmal über zu Germantowns.
Warum ist deine Lautstärke so gesunken?
Weiß ich nicht.
Du bist dich total verunsichert.
Nein, vielleicht. Also Germantowns gibt es auch in China. Mir sind zwei bekannt. Nämlich einmal in Qingdao. Du hast vorhin schon gesprochen, Deutschland war nicht die große Koloniennation, hatte aber ein bisschen von China sich einverleibt zwischen 1898 und 1914. Nämlich Qingdao, und man merkt, dass die Deutschen da waren, einerseits, weil dort Bier gebraut wird, sieht man auch in vielen chinesischen Restaurants hier, das Qingdao-Bier, und auch an der Architektur soll man das wohl sehen in der Stadt, dass die Deutschen da waren. Und das andere ist, dass es in Chengde wurde die Altstadt von Hannover nachgebaut, vor ein paar Jahren, und da habe ich gelesen, läuft wohl auch nicht so gut, gibt wohl auch wieder Leerstand, da gab es richtig auch deutsche Geschäfte, Handwerksgrund, glaube ich, und auch was zu essen. Aber das hat sich wohl nicht so großer Beliebtheit dann erfreut über die Jahre.
Also ich habe mich gefragt, dann habe ich parallel mal gegoogelt. Du musst aufpassen. Also das ist ein Unterschied zwischen Chengdu, zwischen Chengde und zwischen Chengde. Also die sind drei Städte und diese...
Wo liegt denn Hannover?
Hannover als Stadt ist in Chengde, das ist in Chengde. Provinz Hunan.
Genau, das sind zwei German Towns, kann man ja auch mal besuchen, wenn man in China ist. Die Frage ist, was würdest du dann von einer German Town erwarten, nachdem wir jetzt so viel über Chinatowns gesprochen haben? Was muss da rein, damit es wirklich klischeehafter ist als alles, was man in Deutschland sieht?
Man muss in diese Germantown Schwarzbier haben.
Schwarzbier, ja.
Und dann Bratwurst und Sauerkraut.
Kohl, alles, was mit Kohl gemacht wird.
Ja. Und als Ausländer, der in Deutschland lebt, ich will auch, dass ihr erlebt, was ich in Deutschland erlebe, nämlich wenn du reinkommen möchtest, musst du deinen Reisepass anzeigen, weil dein Aufenthaltstitel gilt nicht als Ausweis.
Ah, ja.
Ich kann mich schon nicht mehr erinnern, wie viel Mal ich in einem Amt diese Aussage bekommen habe. Ja. Dann muss ich meinen Reisepass nochmal holen, damit sie auf meinem Reisepass meinen Namen lesen.
Ja.
Das müsst ihr in Germantown haben.
Ja, viel Bürokratie auf jeden Fall. Das wäre nur fair. Dann hat man das volle Deutschland-Erlebnis.
Ach, keine Kartenzahlung.
Ah ja, nur Bargeld. Ja, das stimmt auch, obwohl sich das schon ein bisschen ändert. Auf jeden Fall schlecht gelaunte Bedienung. Das würde auch noch sehr gut zu Deutschland passen.
Und alle Leute, die in Germantown arbeiten, tragen bayerische Bekleidung.
Ja, genau. Das ist auch sehr Klischee. Genau, also
und
so,
Jodeln.
Ja, genau. Sie jodeln auch noch. Oder sprechen halt komplett bayerischen Dialekt, weil es ja sonst keine anderen Dialekte gibt. Also das wäre eigentlich so die perfekte Germantown. Viele Produkte mit Kohl. Schwarzbier, vielleicht wir als Kölner müssten auch für Kölsch noch, ein Kölsch sollte auf der Karte sein. Auf jeden Fall viel Bürokratie, die es dort geben sollte. Das wäre die perfekte Mischung, um die volle Germantown Experience zu haben.
Man muss auch irgendwas mit VW, so mit Auto oder genau. Fußball.
Auto und Fußball muss auch noch mit rein.
Obwohl beide Industrie in Deutschland wird gerade schwächer und schwächer. Immer verliert diese Gewicht.
Das stimmt.
Aber Kohl bleibt ewig. Übrigens, ich habe eben noch kurz reingeschaut, diese Hannover in Changde hat nur ein Jahr geöffnet, weil das gar nicht funktioniert hat.
Vielleicht, ich als Ex-Hannoveraner darf es sagen, lag es an Hannover.
Vielleicht, ich als deutscher Experte sage, da fehlt bestimmt bayerische Bekleidung und Jodel.
Ja, es fehlte das Jodeln. Ja. Das muss man, können wir ja nochmal schreiben, den Veranstaltern da, dass die doch mehr Jodeln einführen. Dann funktioniert auch Germantown. Sehr gut, dann haben wir einmal über Chinatowns gesprochen und über Germantowns. Ich kriege direkt Fernweh. Wir haben euch auch ein paar Folgen, die inhaltlich dazu passen, in den Shownotes verlinkt. Beispielsweise könnt ihr mal reinhören in unsere zweite Folge. Bitte nicht wundern über Ton und wie wir damals gesprochen haben. Das ist aus dem Jahr 2019. Die Folge ist sehr alt. China auf der Zunge. Da kriegt ihr noch mal ein bisschen was über Lebensmittel und Gerichte in China. Wir haben auch eine Folge 21 gemacht über Städte in China. Lohnt sich auch mal, besser zu verstehen, wie die aufgebaut sind. Und natürlich passend zu Chinatowns unsere Folge 36, Marktbesuch in China. Und wir haben auch eben über Xi'an und Chengdu gesprochen. Dazu haben wir auch mal eine Folge gemacht, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefallen hat, dann empfehle ihn bitte weiter. Hinterlasse uns auch gerne positive Bewertungen für den Podcast auf der Plattform, wo du ihn hörst. Ausführliche Infos findest du auf unserem China-Blog oder in den Shownotes. Dort haben wir ein paar Links reingesetzt. Und eine neue Folge kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Wir freuen uns, wenn du wieder reinhörst. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage 再见.